An Karfreitag hören wir Abschnitte aus der Bibel, die unterschiedliche Akzente setzen in dem, was sie beschreiben und wie sie versuchen zu verstehen, was damals geschehen ist. Wir singen Lieder, die auch unterschiedliche Akzente setzen. Gestorben für unsere Sünden oder um uns zu befreien. Ein stellvertretendes Eintreten, manche sagen sogar ein stellvertretendes Opfern. Ich lese uns einen Abschnitt aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Christen in Korinth im Kapitel 5, die Verse 14 bis 21. Denn auch Paulus musste vor gut 2000 Jahren schon immer wieder erklären, warum er von diesem Gekreuzigten spricht. Das war damals nicht unbedingt einleuchtender, als es heute ist. Oder sagen wir andersrum, es war genauso schwer zu verstehen oder wahrzunehmen und sich dem anzunähern wie heute. Paulus schreibt, die Liebe Christus, die Liebe Christi, die Liebe, die Christus zu uns hat, sie drängt uns. Denn wir sind davon überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Jesus ist für alle gestorben, damit jeder, der lebt, nicht länger für sich leben muss, sondern in Beziehung mit dem steht, der für ihn gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Und selbst wenn wir Christus als Menschen, als ganz normalen Menschen gekannt hätten nach dem Fleisch, so würden wir ihn jetzt anders kennen. Denn wenn jemand in Christus ist, ist er oder sie ein neues Geschöpf, neu geschaffen. Das Alte ist vergangen. Alles, was dich vorher ausmachte, ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das alles kommt von Gott. Er versöhnte uns mit sich selbst durch Christus. Und er gab uns den Dienst der Versöhnung. Das war möglich, weil Gott in diesem Christus war und die gesamte Welt mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen allen die Fehltritte im Leben nicht mehr an und hat uns allen das Wort der Versöhnung gegeben. So sind wir, ich Paulus und meine Freunde, für Jesus Christus als Gesandte tätig. Wozu sendet uns Gott? Damit wir euch sagen, diese Worte von Gott, wir bitten euch an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihn, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit, die für Gott gilt, durch ihn erhalten. Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Ein Pastor bittet einen Restaurator, ein altes Kruzifix, das von einem Holzwurm befallen war, zu sichern, damit es nicht ganz zerfressen wird und zerfällt. Der Restaurator machte sich in die Arbeit und er begann mit dem Korpus der Person, die auf das Kruzifix drauf fixiert war. Und als er damit fertig war, wäre eigentlich noch das Kreuz dran gewesen. An einigen Stellen hätte es ausgebessert werden müssen. Doch der Mann weigerte sich. So etwas Unmenschliches wie das Kreuz darf nicht erhalten bleiben, sagte er. Er nahm es und verbrannte es. Seitdem ist von diesem Kruzifix in jener Kirche nur noch der Christus übrig und hängt an der Kirchenwand, ohne Kreuz. Für mich drückt diese Geschichte aus, dass Karfreitag eine schwer verständliche, in der Bibel heißt es ärgerliche Sache gewesen ist. Ein Geschehen, das einfach nicht passt. Widerstand auslöst, Fragen, Misstrauen, Ablehnung. Oder geht es Ihnen anders? Haben Sie sich daran gewöhnt? Haben wir uns daran gewöhnt, weil es in unseren Kirchen so ist und wir von klein auf damit aufgewachsen sind, mit dem Kreuz und dem Christus daran? Ja, hier ist auch einer. Etwas anders als in alten Kirchen, aber auch. Ja, wenn wir uns bewusst machen, dass in unseren Kirchen und auf unseren Altären fast immer dieses Bild zu sehen ist, diese Skulptur einer grausamen Hinrichtung, dann kann man schon verstehen, dass so bei Begegnungen, ich kenne das aus Ostdeutschland, aber ich glaube, es geht auch woanders, an Orten, wo Kinder wenig vom Christentum wissen, dann gibt es mal eine Kirchenführung, naja, sie sollen was über die Kultur lernen und gucken da hin und denken, fragen dann ganz laut, was macht der da? Warum turnt der da rum an diesem komischen Balken? Kommt der da wieder runter? Also so Fragen des natürlichen Unverständnisses. Was ist das? Was soll das? Was wird da gezeigt? Paulus spitzt das zu, indem er sagt, Gott war in Christus, auch da, und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Ich fange noch einmal an mit dem ersten Stichwort, was Paulus in jenem Briefabschnitt sagt, Gott war in Christus. Ich versuche, mich dem zu stellen, dass das Geheimnis des Kreuzes damit zu tun hat, dass Gott da war. Ganz da war. Vielleicht noch eine kleine Erzählung, um dieses seltsame Gott war da ein bisschen zu erläutern. In meiner Kindheit war ich einmal auf einer Freizeit. Und zu dieser Freizeit gehörte natürlich auch Outdoor-Erfahrungen, was draußen unternehmen, in diesem Falle eine Schnitzeljagd. Zwei Gruppen waren unterwegs. Die eine Gruppe, die Leiter, versteckten sich irgendwo in einem Wald und wir anderen sollten sie finden. Sie kennen das, bei einer Schnitzeljagd gibt es immer wieder Zeichen in größeren Abständen, damit man weiß, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs. Und so kamen wir auch ganz gut voran in den Wald hinein. Immer wieder ein Zeichen. Es ging immer tiefer in den Wald hinein, ein dunkler Tannenwald. Und die Zeichen wurden irgendwie immer seltener. Oder hatten wir schon den Weg verloren? Schließlich waren wir in einer ganz dunklen Stelle. Uns allen, wir waren 12, 13, wurde es richtig unheimlich. Angst machte sich breit. Wo würde das nächste Zeichen sein? Gab es noch einen Hinweis, waren wir verlaufen? Hatten wir die anderen verloren oder hatten wir uns verloren? Wie würden wir hier wieder rauskommen? Doch dann plötzlich sahen wir wieder ein Kreuz an einem Baum mit Kreide dran gemalt und einen Pfeil aus Sägespäne auf dem Boden. Wir waren erleichtert. Die Leiter waren in der Nähe. Wir würden sie bald finden. Auch diesen dunklen Ort hatten sie gleichsam in Besitz genommen. Obwohl es total dunkel und beängstigend war, ein Zeichen, dass Hilfe nahe ist. Ältere, erfahrene Menschen. Und mit dieser Gewissheit konnten wir auch den dunklen Ort aushalten. Vielleicht eine mögliche Verdeutlichung, die hilft. Mir hat es jedenfalls irgendwann dann mal geholfen, als ich daran gedacht habe, Gott war in Christus. Das Kreuz will das Zeichen dafür sein, dass Gott selbst sich in Jesus Christus an einen ganz in Anführungszeichen dunklen Ort der Welt begibt. Einen vielleicht nicht wirklich finsteren, aber schrecklichen Ort in unserer Welt. Und es soll einen Hinweis darauf gegeben, dass er zwar nicht bewahrt, nein, Jesus wird am Kreuz nicht bewahrt, aber dass die Finsternis ihre Macht einbüßen muss. Paulus drückt das so aus: Gott versöhnt die Welt mit sich selbst. Erst einmal ein Schlenker. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Vielleicht kennen Sie das noch oder haben es gehört oder ihr habt das auch schon mal so wahrgenommen. Es gibt manche Deutungen aus der christlichen Tradition, die auch sehr stark waren und oft verbreitet wurden, die lautete andersrum. Durch Christus musste Gott versöhnt werden, der wütend über uns war oder über die Menschen war, weil sie nicht so lebten, wie er es wollte. Paulus aber dreht das Ganze um. Gott macht sich auf den Weg, um die Menschen mit sich zu versöhnen. Kein Wort davon, dass Gott ein wütender, zorniger Gott ist und irgendwie wieder freundlich gestimmt werden muss, versöhnt werden muss. Keine Rede davon, dass Gott sich gegen die Menschen auf den Weg macht. Nein, Gott macht sich auf die Welt, auf den Weg, um die Welt zu versöhnen. Gott reicht seine Hand uns Menschen, dir und mir. Menschen, die eben durchaus auch gegen Gott protestieren, nichts von ihm wissen wollen oder sich auch mit ihm streiten, abstreiten, dass er eine sinnvolle Funktion hat, dass es überhaupt sinnvoll ist, dass es Gott gibt. Vielleicht noch ein Gedanke oder diesen Gedanken noch einen Schritt weitergeführt. Was könnte das sein, dass es einen Grund gibt, gegen Gott zu protestieren? Was könnte es für einen Grund geben, gegen Gott unversöhnlich zu sein, sodass ein Gott wie ein Bittsteller kommen muss, freundlich zu jedem kommt und uns anlächelt und die Hand reicht und sagt: Nun, lass dich doch versöhnen. Was könnte dahinter stecken? Paulus jedenfalls hat das als den Auftrag und das eigentliche Anliegen Gottes gehört. Lasst dich versöhnen. Lasst euch versöhnen. Ich bitte euch darum. Bitte, bitte. In Jesus Christus begegnet uns dieser Gott, der wie ein Bittsteller kommt, nicht wie Zeus, der Blitze schleudert. Oder wie es in manchen Gebeten im Psalm noch heißt: Nun komm doch vom Himmel und schlag mal dazwischen. Nein, er kommt vom Himmel, aber er schlägt nicht dazwischen. Vielleicht haben Sie irgendwann schon einmal oder wahrscheinlich haben Sie, so wie ich auch, einmal die Geschichte von jenem sogenannten verlorenen Sohn gehört, der fortging und dem das mit seinem Vater und dessen Frömmigkeit alles so ganz egal war. Gib mir das Geld, ich möchte mal das Leben kennenlernen und einen drauf machen. Und irgendwann ist er gescheitert und er kommt tatsächlich zurück zu diesem seltsamen Vater, der so freundlich ist und immer so liebevoll und es immer gut mit ihm meint. Er kommt zurück und der Vater schließt ihn in die Arme. Mancher von uns kennt Väter, die das nicht hinkriegen würden, wegen ihrem Selbstanspruch oder der Härte, die sie aus dem Leben gelernt haben oder meinten, lernen zu müssen. Aber die Geschichte mit dem verlorenen Sohn geht noch weiter. Es gibt nämlich noch einen zweiten Sohn und eigentlich ist der noch verlorener als der erste, an den man immer denkt. Der zweite Sohn blieb nämlich immer zu Hause und war immer brav und er ist richtig verhärtet. Der kommt nämlich nach Hause und sieht, dass ein Fest stattfindet und dass dieser Lümmel, der alles auf den Kopf gehauen hat, das halbe Erbe, 5 Milliarden hat er auf den Kopf gehauen von den 10. Dieser Lümmel, der kommt nach Hause und es gibt ein Fest und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Der ist richtig bitter. Der ist für den Vater, würde ich sagen, beinahe auch verloren. Denn er klagt seinen Vater an. Wie kannst du nur? Wie kannst du nur? Was bist du für ein Vater? Keine Gerechtigkeit hier? Der Vater aber sagt zu ihm, schau doch, ist das nicht wunderbar? Jemand, der verloren war und fort war und von dem wir dachten, er würde nie wiederkommen. Er hätte ja tot sein können. Er ist wieder da und er lebt. Und er hat sogar begriffen, was er falsch gemacht hat. Ja, eine ganz schwierige Geschichte. Sie ist sehr eingängig, wenn man sie liest. Wer hat schon etwas gegen Barmherzigkeit und Güte? Ein wunderbarer Vater. So einen Vater hätte ich auch gern gehabt, ja. Und gelegentlich kriegen ja auch Menschen in Deutschland sogar einen Orden, wenn sie besonders barmherzig sind oder sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Aber möchtest du dir sagen lassen, möchten sie sich sagen lassen von jemandem, ob Vater oder Mutter oder wer auch immer, du lebst von meiner Güte? Du lebst davon, dass ich es gut mit dir meine? Das kratzt sehr. Das kann auch wehtun, so etwas. Da bin ich nämlich oder spüre, dass ich abhängig bin, dass ich nicht frei und stark und Selbstgestalter meines Lebens bin. Manchmal, wenn ich ganz tief in mich hineinschaue, dann spüre ich, dass mir der Gott, der meine Taten lobt oder bei dem ich mit Leistungen gut dastehen kann, heute wieder 50 Leute mehr im Gottesdienst, ja, da kommt jeder Pfarrer so richtig in Begeisterungsstürme. Alles meins, ich habe es gemacht, ha, weil ich so gut predige, weil meine Gottesdienste so toll sind, weil hier alles so super läuft. Ah nee, Karfreitag, Entschuldigung. Es sind 30 Leute weniger als letzten Sonntag. Irgendwas ist schiefgegangen. Verständnisse oder Missverständnisse dessen, was ich so mir persönlich zurechne oder nicht, was ich kann oder nicht kann. Ich hätte es gern, dass es toll ist und besser wird und noch toller wird. Alles meins. Gott hat mir natürlich ein bisschen geholfen, klar. Für die Freunde der Literatur unter uns ein paar Gedanken von Goethe aus seinem Faust. Entschuldigung. Faust sitzt in seinem Studierzimmer. Er will das Neue Testament übersetzen, die ersten Verse. Da steht nämlich, im Anfang war das Wort. Johannes 1,1. Doch Faust ist der Meinung, ein Wort ist nicht so viel wert. Das kann nicht das Erste gewesen sein, was es überhaupt gegeben hat. Es kann nicht alles mit einem Wort angefangen haben. Ich muss es anders übersetzen. Und schließlich übersetzt Faust. Im Anfang war die Tat. Ja, das passt zum Faust und zu mir und zu vielen unserer Mitmenschen, die gerne Tatmenschen sind. Ich tue etwas, ich packe es an. Und dann wird es was. Vielleicht sie auch oder du. Zumindest manchmal im Leben. Anpacken. Und selbst bei der Beerdigung, die letzten Worte, sie sollen den guten Taten gelten. Ja, das ist selbstverständlich ein ehrenwertes Anliegen. Eine tief verwurzelte Einstellung, denke ich. Zumindest bei mir begegne ich es immer wieder und hin und wieder. Man zeigt das ja nicht so deutlich, sehe ich es aber auch bei anderen Menschen oder nehme es wahr. Und dann gibt es schon so Gründe, gegen einen Gott zu protestieren, von dem ich irgendwie so ein bisschen abhängig bin. Nicht dass ich gar nichts machen kann, aber dass ich auf Freundlichkeit angewiesen bin, dass ich von Liebe abhängig bin, von Entgegenkommen. Im normalen Leben fällt das nicht so richtig auf. Aber wie ist es tief in deinem, in ihrem Innersten? In den Grenzsituationen des Lebens, wenn meine Zukunft gefährdet ist, wenn ich selbst ein Kreuz zu tragen habe, dann spüre ich, dass ich das nicht gerne annehme und schon gar nicht leicht. Da begehre ich gegen Gott auf. Warum muss ich? Warum habe ich Krebs? Warum stirbt meine Partnerin? Warum? Warum Gott? Der greift ja nicht ein. Nein. Da sind wir tatsächlich in Konkurrenz mit Gott, wenn wir so ein Gottesbild haben oder so etwas verinnerlicht haben. Nur Taten und Leistungen zählen, aber Versöhnung und Frieden, haben die da noch Raum? Der Gott, von dem Jesus Christus spricht, der bleibt sich treu, auch wenn es ihn Leiden kostet und Leiden bedeutet, auch wenn das Kreuz auf seinem treuen Wege steht. Wer Gott ist, das entscheidet sich für uns Christen, das Paulus überzeugt, so wie ein Gott sich mit Leid und Kreuz auseinandersetzt. Fliegt er drüber hinweg? Kommt das nicht vor, Leid, sondern nur Stärke und Macht, Siegertypen? Die Stärke des Gottes, die Stärke Gottes ist seine Liebe, die diesen Widerstand der Welt, die meinen Widerstand aushält und Wege sucht, um ihn zu überwinden. Die Macht Gottes erweist sich daran, dass er am Kreuz sogar Ohnmacht, tiefste Ohnmacht aushält. Und dass er mir nahe ist, wenn mein Gottesbild kaputt ist. Der siegreiche, herrliche, starke Gott, der mir hilft, der nicht mehr da ist, verschwunden. Ein Kindergott, ein Heldengott, weg. Es gibt ihn nicht mehr. Im Garten Gethsemane verweigert Jesus dem Petrus, dass er ein Schwert nimmt und ihn verteidigt mit Gewalt. Und am Kreuz, wir haben es vorhin gehört, betet er für die Vollstrecker des Urteils. Vater, vergib ihnen. Und damit tut er einen Schritt zur Überwindung des Gegensatzes zwischen dem Täter und dem Opfer. An der Stätte des Leidens versucht Gott, seine Liebe zu zeigen, was vielleicht an dieser Stelle wirklich nur Gott so kann und kein Mensch. Der Ort der Zerstörung des Lebens wird zum Ort der Versöhnung. Vielleicht ist es Ihnen angeklungen, dass in diesem deutschen Wort Versöhnung, was ich häufiger jetzt schon benutzt habe, nicht zufällig der Sohn drin steckt. Der Sohn, also Jesus Christus. Das, was Versöhnung ausdrückt, hat mit dem Sohn zu tun. Ohne ihn gibt es keine Versöhnung im christlichen Sinne. Ein Bischof von Jerusalem hat vor Hunderten von Jahren einmal dazu gesagt, zu dem, was da geschieht: Am Kreuz von Golgatha hat Gott seine Hände ausgestreckt, um die Enden der Erde, der ganzen Erde zu umfassen, versöhnend, in den Arm zu nehmen, diese Welt und alle Menschen, uns alle. In dem Moment, wo mit dem Ende eines Lebens jegliche Beziehung abgebrochen wird, da bleibt nichts mehr, es ist kein Kontakt mehr möglich, wenn ein Mensch stirbt. Da kommt nichts zurück. In dem Moment stiftet Gott eine Beziehung zwischen mir und ihm. in der wir rufen können, Abba, Vater. Und selbst in den Wendungen des Lebens, wo wir dem ohnmächtig dastehen und da sitzen. Wer so mit Gott versöhnt ist, könnte vielleicht auch eine andere Beziehung mit seinen Mitmenschen gestalten. Paulus sagt es so: Wir sind eingeladen, als Versöhnte zu leben. Die Tat Gottes hat Folgen für uns und unser Leben. Da gibt es diesen merkwürdigen Satz: Denn wir kennen nun niemand mehr nach dem Fleisch. Ich weiß nicht mehr, wie du gestern warst. Ich weiß nicht mehr, was du gestern getan hast oder letztes Jahr. Ich lasse das sein. Also in meiner Generation gab es so Teenie-Horrorfilme, mehrere, in denen das der Titel war. Ich weiß, was du letztes Jahr getan hast. Es waren Horrorfilme, Gruselfilme. Paulus sagt, wir kennen niemanden mehr so, wie du gewesen bist. Wir schauen auf das, was Gott neu gemacht hat, was jetzt entstanden ist. All das, was wir mit unseren Augen jetzt sehen, was uns beeindruckt oder abstößt, was fasziniert oder Vorbehalte auslöst, verliert sein Gewicht. Das ist nicht mehr Maßstab für unser Verhalten zueinander. Mit Gott versöhnte Menschen haben die Möglichkeit, ihre Mitmenschen anders zu sehen, quasi mit den Augen Gottes. Ein Blickwechsel, der einen Lebenswechsel hervorruft. Schau mal jemanden anders mit den Augen Gottes an. Geht bestimmt nicht von jetzt auf gleich. Aber was passiert dann, wenn ich die alle mal anders ansehe? Menschen gewinnen vielleicht ein neues Ansehen, wenn ich sie nicht mehr mit dem Wissen um ihre Vergangenheit anschaue. Vielleicht werde ich dann auch fähig, nicht nur den Vordergrund zu sehen, die Maske, die Show, sondern auch tiefer in einen Menschen hineinzusehen. Wer gleichsam mit den Augen Gottes sieht, der beginnt den anderen mit wahren Stärken, aber auch wahren Nöten zu sehen. Und wo dieses Verstehen beginnt, sehen wir uns nicht mehr als Konkurrenten, als Gegner, sondern wir stehen nebeneinander und beieinander und wir sind bemüht, uns in die Augen zu schauen und gegenseitig aufzurichten, dass wir auf gleicher Höhe voreinander stehen können. Lassen wir uns versöhnen mit Gott, mit dem Gott, der dich und mich und uns bittet. Amen.